Wir waren gerade bei Spielen. Wer von euch mag denn Schattenspiele? Schattenspiele, wisst ihr alle, was das ist? Große Leinwand, dahinter ist eine Lichtquelle und dann wird mit verschiedenen Handzeichen oder mit ausgeschnittenen Figuren wird ein Theaterstück oder was auch immer aufgeführt auf der Leinwand. Und das ist eine richtige Kunst. Wer das kann, das ist etwas richtig Besonderes. Also Schattenspiele sind etwas richtig Besonderes. Und du kannst in eine völlig andere Welt eintauchen dort. Eine Welt, wo es fast nicht wirklich dreidimensional abgeht, sondern wo du zwei Dimensionen hast, nur Länge und Breite. Und die Tiefe, die spielt dort gar keine wirkliche Rolle. Und das ist interessant, wie man das mit einer einfachen Lichtquelle, mit einer einfachen Leinwand darstellen kann. Wie viel man damit ausdrücken kann. Aber es ist Spiel. Ich glaube, keiner von uns möchte in dieser Welt leben. Oder wollt ihr in so einer Schattenwelt leben? Schwarz-weiß? Wo es keine Tiefe gibt? Wo es einfach nur zwei Dimensionen gibt? Keiner von uns würde da tauschen. Keiner von uns würde seine dreidimensionale Welt mit so einer Schattenwelt eintauchen. Und keiner würde auf die Idee kommen, das soll mein Zuhause sein. So ein Spiel ist irgendwann zu Ende. Und die Darsteller, die die Figuren gemacht haben, die Leinwand fällt, sie kommen hinter der Leinwand raus. Und an einer Stelle ist das Spiel dann vorbei. Wisst ihr was? Ich habe den Eindruck, man kann Christsein auch wie so ein Schattenspiel leben. Man kann sich mit so einer zweidimensionalen Welt zufrieden geben. Man kann sagen, das ist alles und das reicht mir und das ist okay. Und deshalb meine Herausforderung heute, die aus einem Bibeltext in Kolosser 2 kommt, ist, gib dich nicht mit Schatten zufrieden. Gib dich nicht mit einer Schattenwelt zufrieden. Wirklicher Glaube statt Schattenspiele. Glaube wirklich und mach nicht einfach irgendwelche Schattenspiele. Ich möchte mit euch gerne einen Text lesen, den Paulus geschrieben hat, der Apostel Paulus, an die Gemeinde in Kolossä. Und zwar steht er in Kolosser 2. Dort werde ich die Verse 11 bis 23 lesen, während ihr noch, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, die aufschlagt oder nachschlagt, wie auch immer. Will ich noch was dazu sagen? In jeder Gemeinde, so auch in Kolossä, in der Gemeinde dort, gibt es mehrere Gruppen von Leuten. Ich stelle mir das so vor, die Gemeinde, die gibt es noch keine 50 Jahre. Von daher sind die meisten Leute, die da hinkommen, relativ neu in der Gemeinde. Manche sind vielleicht erst vor kurzem getauft worden. Vielleicht 2 Wochen her, 3 Wochen her. Andere vielleicht 2 Jahre im Christsein. Und dann gibt es Leute, die haben eine lange Tradition schon. Die sind als Juden groß geworden und haben sich zu Jesus bekannt, sind sozusagen, was wir heute sagen würden, messianische Juden geworden. Juden, die Christus als den Messias anerkennen. Und dann gibt es Leute in der Gemeinde, wie es in jeder Gemeinde gibt, die gucken einfach, die wollen sich damit auseinandersetzen mit dem Glauben. Die sind daran interessiert. Und sie sind so auf der Suche, auf der Reise und interessieren sich einfach dafür. Und diese drei Leute, diese drei Personengruppen, die habe ich im Hinterkopf, wenn ich an diesen Text denke, wenn ich diesen Text lese und wenn wir ihn uns gemeinsam ansehen. Lass uns mal reingucken, Epheser Kolosser 2, ab Vers 11 bis 23. Und weil ihr ihm gehört, seid ihr auch beschnitten, aber nicht durch einen äußeren Eingriff. Eure Beschneidung kam durch Christus und besteht im Ablegen eurer alten Natur. In der Taufe wurdet ihr ja mit ihm begraben. Durch ihn wurdet ihr auch zu neuem Leben erweckt, weil ihr auf die wirksame Kraft Gottes vertraut habt, der Christus aus den Toten auferweckte. Ihr wart ja auch tot in Schuld und eurer unbeschnittenen sündigen Natur, doch nun hat Gott euch mit ihm lebendig gemacht und uns die ganze Schuld vergeben. Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Lasst euch deshalb von niemand verurteilen, nur weil ihr bestimmte Dinge esst oder trinkt oder weil ihr bestimmte Feste oder Feiertage oder Sabbate nicht beachtet. Denn das alles sind nur Schattendinge von dem, was in Christus leibhaftige Wirklichkeit geworden ist. Und lasst euch durch niemand von eurem Ziel ablenken, durch keinen, der sich in Demutsübungen gefällt und Engel verehrt und das mit Visionen begründet, die er gesehen haben will. Solche Menschen haben eine ungeistliche Gesinnung und sind ganz ohne Grund stolz und aufgeblasen. Sie halten sich nicht an das Haupt, von dem der ganze Leib zusammengehalten und durch Gelenke und Bänder gestützt wird und nach Gottes Willen wächst. Wenn ihr zusammen mit Christus den Grundprinzipien dieser Welt weggestorben seid, weshalb tut ihr dann so, als würdet ihr noch unter ihrer Herrschaft leben? Ihr lasst euch vorschreiben, mit diesem sollst du nichts zu tun haben. Das darfst du nicht essen und jenes nichts berühren. Solche Regeln sind nichts als menschliche Vorschriften für Dinge, die doch nur dazu da sind, um von uns benutzt und verbraucht zu werden. Es sieht zwar so aus, als ob solche eigenwilligen Gottesdienste, Demutsübungen und Misshandlungen des Körpers Zeichen besonderer Weisheit seien. Aber in Wirklichkeit haben sie keinen Wert, sondern dienen nur der Befriedigung der menschlichen Natur. Das ist so ein richtiger Paulus-Text. Unglaublich dicht, unglaublich viele Informationen, zwar mit einem Gedankengang, mit einem roten Faden, aber unglaublich dicht gepackt. Deshalb hilft es mir immer, wenn ich mir selber so einen Text portionsweise verabreiche. Und ich will das auch mit euch heute so probieren. Wir werden uns in dem Text immer so 2, 3 Verse ansehen und einfach gucken, was hat der Text uns zu sagen. Vielleicht gehörst du zu einer von diesen 3 Personengruppen, die ich vorhin erwähnt habe. Vielleicht bist du jemand, der schon lange im Glauben steht, der quasi den Glauben mit der Muttermilch aufgesaugt hat. Was will der Text dir sagen? Vielleicht bist du jemand, der in den letzten Jahren erst zum Glauben gekommen ist. Oder vielleicht bist du jemand, der so wieder auferweckt wurde, an den Glauben herangeführt wurde, wo Gott neu eine Rolle spielt. Vielleicht suchst du aber auch und überlegst, ja, macht das Sinn? Ist Gott wirklich der Gott, von dem alle reden oder von dem die Christen reden? Versuch mal mit deinem Ohr in den Text hineinzuhören, in das zu hören, was Paulus hier schreibt. Wie gesagt, will ich jeweils immer kleine Abschnitte in dem Text durchsehen. Als erstes die beiden ersten Verse, Vers 11 und 12. Und dort heißt es, Vers 11 und 12, die kommen jetzt gleich, weil ihr ihm gehört, seid ihr auch beschnitten, aber nicht durch einen äußeren Eingriff. Was bedeutet das für uns heute? Paulus spricht von Sachen, die in unserem Sprachgebrauch keine Rolle spielen. Wer von euch hat letzte Woche über Beschneidung gesprochen? Keiner, ne? Kein Ding. Für die Leute damals war das eine ganz andere Geschichte. Gerade für die Juden war die Beschneidung das Zeichen, dass du zu Gottes Volk gehörst. Und jedes Mal, wenn die Männer auf dem Klo sind, merken sie das und sehen das. Ich gehöre zu Gottes Volk. Ihr müsst euch das jetzt nicht bildlich vorstellen. Aber sie wissen das. Ich gehöre zu Gottes Volk. Jedes Mal, mehrmals am Tag. Es hat eine Riesenrolle für sie gespielt. Es hat sie unterschieden von anderen Völkern um sich herum. Heute spielt das keine Rolle mehr. Und Paulus greift das aber trotzdem auf und sagt, ihr seid beschnitten worden, nicht durch ein Stück Haut, was entfernt wurde, sondern Beschneidung kam durch Christus und besteht im Ableugen eurer alten Natur und dann weiter in der Taufe. Das heißt, durch diesen Schritt, den Menschen gegangen sind, sie haben sich Gott zugewandt, sind Christen geworden, haben öffentlich bekannt, ich will mich taufen lassen. Das ist dasselbe wie für die Juden damals die Beschneidung. Das spricht für ihre Zugehörigkeit zu Gott. Das heißt, dass Christen, die Jesus nachfolgen, brauchen zum einen keine Beschneidung, ganz offensichtlich. Und die Beschneidung, die bei ihnen stattfand, ist nicht nur an einem Stück Haut, sondern an einem ganzen Leben. Die Taufe war sozusagen ihr Schritt in das Grab ihres alten Menschen. Manche sagen das auch so brutal bei der Taufe. Jetzt geht's ins Wasser, das ist dein Grab. Dort stirbt der alte Mensch, dort stirbt die alte Gesinnung, die menschliche Natur. Das, was den Mensch ausmacht und was ihn von Gott trennt, das lässt man hinter sich in dem Wasser, das Hineingehen ins Wasser. Und das wieder aus dem Wasser herausgehen, steht für die Auferstehung in Christus. Da ist etwas neu geworden. Etwas Neues ist ins Leben hineingekommen. Und das kannst du nicht erreichen. Das kannst du dir nicht erarbeiten. Das ist kein Initiationsritus. Das ist Gnade, das kommt von Gott. Das ist ein Geschenk, was Gott macht. Das heißt, die Herausforderung in diesem Text ist, mit Christus lebendig, aber nicht durch Tradition. Das war die Spannung, in der die ersten Christen standen. Sie sehen, okay, so haben es die Juden gemacht. Wie machen wir es? Bei den Juden war es klar, sie gehören zum Volk Gottes. Und dann für die Christen ist es, naja, was ist denn bei mir so anders geworden, seit ich Gott nachfolge? Ich kenne Christen, die so reden. Manchmal überlege ich mir das selbst auch und überlege, also so ein radikaler Lebenswandel, so eine radikale Lebenswende war das nicht. Ich war vorher kein Mörder oder Straftäter, jetzt bin ich zu Jesus gekommen und von daher ist das kein so Schwarz-Weiß-Vergleich. Und das ist so ähnlich die Situation, wie das damals mit den Heidenchristen gewesen ist. Sie haben gesehen, okay, bei den Juden, klick, was abgeschnitten und bei mir? Und deswegen verdeutlicht ihnen Paulus, hey, bei dir ist nicht nur ein Stück Fleisch abgeschnitten worden, ein Stück Haut, sondern du hast einen ganzen Lebenswandel, eine ganze Gesinnung, eine ganze Natur, die dich von Gott getrennt hat, hast du hinter dir gelassen. Mir ist das an einer Stelle bewusst geworden. Der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich mich persönlich an Gott wenden, war in einer Predigt, die in meiner damaligen Gemeinde ein alter Herr gehalten hat und der hat so ganz trocken gepredigt, der Glaube deiner Eltern und dass deine Eltern Jesus nachfolgen, nützt dir überhaupt nichts. Es geht um dich. Und an der Stelle bin ich so aufgemerkt. Am Anfang saß ich vielleicht noch so da und dann, okay, stimmt. Und ich merke, hey, meine Eltern können sich alle Mühe geben und sie haben sich richtig viel Mühe gegeben und haben richtig gute Arbeit geleistet. Also ich warte jetzt nicht auf ein Nicken, okay? Das sage ich als Sohn, weil ich sie länger erlebt habe, als ihr sie gesehen habt oder die Resultate seht. Aber sie haben sich richtig viel Mühe gegeben, mir den Glauben schmackhaft und nahe zu bringen, den Glauben vorzuleben. Dafür danke ich ihnen. Den entscheidenden Schritt, den können sie nicht für mich gehen. Den entscheidenden Schritt, den muss ich alleine gehen. Und das geht jedem Menschen so. Jeder von euch musste oder muss diesen entscheidenden Schritt alleine gehen. Da kann dir kein Nachbar helfen, kein Freund, kein Pastor, kein Prophet, kein Apostel. Den entscheidenden Schritt, sich für Jesus entscheiden, den musst du allein machen. Da hilft dir keine Tradition, da hilft dir keine Gemeindetradition, da hilft dir keine Kindertaufe, da hilft dir keine Mitgliedschaft in irgendwas. Den entscheidenden Schritt auf Jesus hin, auf Gott zu. Manche nennen das meine persönliche Kapitulation, wo ich gesagt habe, Gott, dir gehört alles. Den müssen sie selbst gehen. Und das ist ein entscheidender Schritt. Manchmal verniedlichen wir den. Und vielleicht verniedlichst du den auch im Rückblick. Weil du sagst, naja, so viel anders ist nichts geworden. Hey, aber wenn man sozusagen die geistlichen Augen öffnet, dann sieht man, da liegen Welten dazwischen. Da liegen Welten dazwischen. Mit Christus lebendig. Nicht durch Tradition, nicht durch das Befolgen von Riten und so weiter. Mit Christus lebendig geworden. Es ist etwas neu geworden. Und lass dir nichts anderes einreden. Und lass dir das nicht kleinreden. Du hast die Seite gewechselt. Da ist etwas, was vorher tot war, ist zum Leben gekommen. Mit Christus auferweckt. Und das gilt schon jetzt. Das waren die Schwerpunkte in den Versen 11 bis 12. Im nächsten Abschnitt geht es um einen weiteren Schwerpunkt. Ich stelle diese vier Punkte einfach nebeneinander. Weil ich merke, der Text, der sagt unheimlich viel aus und ich gehe einfach davon aus, dass ihr merkt, hey, das ist für mich das, was mich anspricht. Ich gehe davon aus, dass ihr merkt, hey, Gott spricht mich an der und der Stelle an. Und das ist für mich heute relevant. Diesen Punkt nehme ich heute mit. Vielleicht ist es einer von den vieren. Vielleicht ist es ein ganz anderer Punkt, wo du merkst, Gott spricht zu mir. In den Versen 13 bis 15, da schreibt Paulus das noch mal etwas in anderen Worten. Er schreibt von einem Schuldschein, der gegen uns stand, der zerrissen wurde. Die Vorstellung geht darauf zurück, wie Menschen damals geglaubt haben. Nämlich, ich lebe und ich erlebe, dass ich Fehler mache. Ich mache Dinge richtig, ich mache Dinge verkehrt. Und die verkehrten Dinge, die addieren sich auf, wie auf so einem Schuldschein. Und dieser Schuldschein, der steht zwischen mir und Gott. Mit diesem Schuldschein kann ich angeklagt werden. Und diesen Schuldschein muss ich in irgendeiner Weise begleichen oder abarbeiten. Deswegen nutzt Paulus diese Terminologie des Schuldscheins. Und dann bringt er ins Spiel, dass Jesus, als er am Kreuz gestorben ist, den Schuldschein genommen hatte von jedem Einzelnen, ans Kreuz getragen hat und den dort angenagelt hat. Und damit ist er weg. Damit stehst du ohne Schuldschein da. Das ist das, was Jesus durch seinen Tod gemacht hat. Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns stand, ans Kreuz genagelt. Und hat ihn damit für immer beseitigt. Im Vers 14, genau in der Mitte des Textes. Das heißt, Satan, der Ankläger der Menschen, hat keinen Grund mehr, dich anzuklagen, wenn du an Jesus glaubst. Und auch wenn das immer wieder durch Stimmen in deinen Kopf kommt, von außen an dich herangetragen wird. Es gibt keinen Anklagegrund mehr. Interessanterweise tendieren wir Menschen auch dazu, uns selbst anzuklagen, weil wir uns durch eine andere Brille sehen manchmal, als wie Gott uns sieht. Gott sieht uns durch die Brille, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du Jesus glaubst, dann sieht Gott dich durch die Brille in Jesus. Frei, rein, geheiligt, schuldlos, sündlos, durch Jesus. Wir selbst nehmen uns wahr. Ich bin dort laut geworden, war dort arrogant, erlebe meinen Stolz, erlebe das, erlebe das, erlebe das und denke, oh, dieser Schuldschein, dieser Schuldschein. Und dann fangen wir häufig an, so beobachte ich das bei mir, den Schuldschein zu verlängern. Und den Schuldschein, den Jesus schon längst ans Kreuz genommen habe, da fange ich wieder an, dieses Konto wieder zu eröffnen. Mach eine Eröffnungsbuchung, also die Buchhalter unter euch, die kennen die Sprache. Und dann zack, 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 kommt ein Posten nach dem anderen. Und plötzlich habe ich wieder so einen Schuldschein. Und dann gehe ich zu Jesus und lasse ihn wieder begleichen. Konto auf Null, wieder aufführen. Das muss nicht sein. Das ist so eine typisch menschliche Handlung, dass wir den Schuldschein immer wieder aufforsten und dann selber darunter leiden und sagen, hey, wir sind eigentlich gar nicht so gut und ich sehe mich gar nicht so, wie Gott mich sieht. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, durch die das Böse, durch die Satan an dich herantreten kann. Wo du unter deinen Verhältnissen bleibst. Wo du unter dem lebst, was du eigentlich leben könntest. Weil du unter deiner Schuld leidest. Ja, wir tragen die Konsequenzen von unserer Schuld. Ja, wir müssen damit umgehen. Wir müssen Dinge bereinigen. Wir müssen Dinge wieder gut machen. Das ist normal, das gehört dazu. Aber was nicht dazu gehört, ist dieses Leiden und sich selbst in Selbstmitleid versinken sehen. Und an der Stelle will Paulus die Kolosser rausholen und sagt, er ist beseitigt, der Schuldschein, er ist weg. Du brauchst dich selbst nicht mehr anklagen. Und du brauchst dich von niemandem anklagen lassen. Du bist frei. Du bist freigesprochen. Der Gerichtsprozess ist beendet. Das Urteil ist gesprochen. Du bist gerecht. Du bist heilig. Ich weiß nicht, wer von euch das heute für sich selber hören muss. Du bist gerecht. Du bist heilig. Das Urteil ist gesprochen. Der Prozess ist vorbei. Es gibt keine weitere Beweisaufnahme. Und wenn der Teufel versucht, dir das einzureden, es ist vorbei. Der Ankläger unserer Seelen hat keinen Anklagegrund mehr. Wir tendieren dazu und müssen uns das immer wieder sagen. Deswegen ist Paulus dort so energisch den Kolossern gegenüber und sagt, Schluss. Und dann kommt er zu so einem Vers, Vers 15, da stelle ich mir immer so einen Asterix und Obelix-Comic vor. Kennt ihr das? Die Schlacht ist geschlagen, die Gefangenen sind gemacht und wie werden die Gefangenen dann behandelt? Sie kommen in solche große Käfige auf Rädern. Einer nach dem anderen. Die werden aufgefädelt in einer Kolonne und werden in die Stadt reingefahren. Und dann sind die Gefangenen alle hinter ihren Gitterstäben und das Volk, die Sieger, die lachen sie alle aus und sehen, dass die Besiegten jetzt gedemütigt in die Stadt reinkommen. Also Asterix und Obelix, wer da ein Fan davon ist, kann sich das wahrscheinlich bildhaft vorstellen. Interessanterweise, es stammt übrigens aus der Zeit, also jetzt mal humorvoll gesprochen. Das hat Jesus mit den Mächten und Gewalten gemacht, den wiedergöttlichen Mächten. Er hat sie in einem Triumphzug zur Schau gestellt. Sein Triumphzug, wo er als Sieger vorn wegmarschiert. Da fahren oder laufen die alle hinterher, die Mächte, Gewalten, Dämonen, wiedergöttliche Mächte. Sie laufen hinter ihm her und werden öffentlich bloßgestellt, zur Schau gestellt. Und Jesus hält seinen Triumph über sie. Allen soll sichtbar sein, das sind die Besiegten. Warum nutzt Paulus dieses Bild? Er könnte es auch technisch beschreiben können. Sie sind besiegt, das Konto ist auf Null gesetzt oder was auch immer. Wenn du Mathematiker bist, hast du bestimmt auch noch irgendwelche Rechenoperationen, wie man das ausdrücken kann. Warum nutzt Paulus dieses mit meinen Worten, Asterix-Bild? Wisst ihr warum? Ich stelle es mir so vor, dass die Leute es sich bildhaft vorstellen sollten, dass diese Mächte besiegt sind. Dass man über sie schmunzelt und sagt, sie haben keine Macht mehr über dich. Und an der Stelle vielleicht ein Mini-Exkurs zu solchen Mächten. Engel, Dämonen, was auch immer. Sie sind von Gott geschaffene Wesen. Sie sind nicht göttlich per se. Sie sind nicht dazu da, angebetet zu werden. Sie stehen unter Gott. Sie sind von Gott geschaffen worden. Sie sind keine, wie gesagt, göttlichen Mächte. Und sie haben einen freien Willen. Sie können sich für Gott entscheiden oder gegen Gott entscheiden. Und die Bibel bezeugt uns, dass einige sich offenbar gegen Gott entschieden haben. Man findet nicht den Ursprung. Die Bibel schweigt relativ stark da an der Stelle, wo kommen Dämonen her, wo kommen Mächte her. Aber sie sprechen sie als eine Realität an. Engel dienen Gott, beten Gott an, sind Boden für Gott, überbringen Aufträge, überbringen Nachrichten an Menschen, schützen Menschen, versorgen Menschen, finden wir alles in der Bibel, helfen bei der Erhörung von den Gebeten mit. Dämonen sind diejenigen, die die Anbetung von Gott weglenken, die sie auf sich selbst denken, die sie auf Satan lenken und die Menschen nachtragen, die Menschen gefangen nehmen, die Menschen klein halten, die Menschen kaputt machen können. Manche Krankheiten sind auf Dämonen zurückzuführen, nicht alle. Manche Krankheiten sieht man, dort ist ein anderer Einfluss als ein natürlicher Einfluss. Sondern da sitzt den Leuten sprichwörtlich jemand im Nacken, der sie klein halten möchte. Über diese Mächte hat Christus triumphiert. Sie haben keine Macht mehr. Sie sind entmachtet. Jesus hat gesiegt. Am Kreuz hat er den Triumph über sie erlangt. Der Teufel hat keine Macht mehr über sie. Er ist besiegt. Alles, was er jetzt macht, ist laut schreien. Alles, was er jetzt macht, ist umherzulaufen wie ein brüllender Löwe, um Menschen zu verschlingen. Achtung, wie ein brüllender Löwe. Nicht er ist ein brüllender Löwe. Er äfft nach, macht das nach, was er selbst nicht kann. Und was wird den Christen gesagt? Widersteht dem Teufel, dann wird er von euch fliehen. Das ist überraschend. Manche sagen, sie müssten Angst haben, eingeschüchtert sein. Im Neuen Testament heißt es, widersteht dem Teufel. Ihr könnt standhaft sein, dann wird er von euch fliehen. Er hat keine Macht über dich als Mensch, über dich als Christ, weil du unter der Macht Christi stehst. Das ist dieser Teil. Zusammengefasst in zwei, drei Worten, durch Christus befreit und nicht durch Werke. Ich muss nicht anfangen zu versuchen, mein Leben aufzuarbeiten. Das, was Christus uns geschenkt hat, mir im Nachhinein noch zu verdienen. Durch die Werke, den Schuldschein doch wieder auszupacken, ihn doch wieder aufzulisten. Brauche ich alles nicht. Keine Werke. Sola gratia. Durch Gnade allein sind wir gerettet. Ein unglaubliches Geschenk. Du kannst Gott jeden Tag dafür danken, dass du Gott nichts beweisen musst. Dass Gott dir alles geschenkt hat. Dass er dir Lösung geschenkt hat, dass er dir Heil geschenkt hat. Dann fährt Paulus fort und wird etwas praktischer in den Versen 16 bis 19. Und dort spricht er Leute an, die versuchen, andere ja in irgendeiner Weise klein zu halten. Die versuchen, anderen Menschen etwas vorzumachen. Hier kommen diese Schattendinge her. Und dann spricht er an, Leute sind aufgeblasen, Leute finden sich selbst toll in Demutsübungen, sie schränken sich ein, sie sagen, du musst das tun, du musst das tun, du musst das tun. Wozu denn eigentlich? Das ist so die Frage, die Paulus stellt. Wozu das Ganze? Und das ist interessant, das ist der Paulus, der selbst ein unglaublich starker und gesetzestreuer Jude gewesen ist. Unweigerlich stellt sich hier die Frage, was ist denn jetzt für die Christen mit dem Gesetz im Alten Testament? Was machen die mit den ganzen Geboten? Denn die Leute, die hier reinkommen, die berufen sich wahrscheinlich auf Gebote. Du musst das tun, du musst Feiertage halten, du darfst das nicht essen, darfst das nicht berühren, darfst dich nicht verunreinigen. Was ist jetzt für die Christen dran mit den alten Geboten, mit den Geboten des Alten Testaments? Ich habe eine Übersicht gefunden, die mich immer wieder bewegt, von Gerhard Meyer, ehemaliger Bischof der Württembergischen Landeskirche, und habe euch das mal hier aufgeschrieben. Das ist für mich so, er sagt, es ist ein dreifaches Sieb, wie Christen mit den Geboten, mit den Vorschriften des Alten Testaments umgehen. Für mich ist es hilfreich, vielleicht ist es für dich hilfreich, ist jetzt ein kleiner Exkurs in die Theologie, innerhalb von 4 Minuten. Erstens die Gebote für Israel, weil sie einfach Gottes Volk sind. Zum Beispiel Haartracht, Kleider, Speisevorschriften. Die sind für Christen nicht mehr verbindlich. Denn genauso wenig verbindlich sind die Gebote für Israel im Land Israel. Also Ernte, Landwirtschaft, Ackerbau und die Gebote, die den Tempel und den Kult betreffen. Also alles, was im Tempel läuft und der Kult, der damalige Gottesdienst. Also Kult ist jetzt nicht mit Okkult, sondern das ist der theologische Begriff für wie der Glauben gelebt wird. Reinheitsgebote, Opfergebote, Kleidergebote. Diese Gebote gelten nicht mehr für Christen. Frage, was bleibt denn dann überhaupt noch übrig vom Alten Testament? Jetzt kommt die zweite Seite. Positiv formuliert, alle Gebote, die im Neuen Testament durch Jesus oder durch die Apostel wiederholt werden, sind hilfreiche, verbindliche Lebensgestaltungen. Die Gebote, die Jesus aufgreift. Er sagt, was ist das wichtigste Gebot? Liebe Gott und deine Nächsten. Damit sind alle Gebote, das gesamte Gesetz, zusammengefasst. Und alle Gebote, die so nicht mehr verbindlich sind, also die da durchfallen durch das Raster, die behalten für uns eine Vorbildbedeutung. Die sind trotzdem noch hilfreich, weil du an denen was ablesen kannst, nämlich den Heils- und Lebenswillen Gottes. Das also ist jetzt theologisch, ne? Heils- und Lebenswillen bedeutet, Gott ist am Leben interessiert. Er will den Menschen nicht Lasten auflegen, sondern will, dass es ihnen gut geht. Sie sind hilfreich, Gott kennenzulernen. Und viele gute und hilfreiche Leitlinien für das Leben kann man daraus ableiten. Das heißt, sie sind immer noch relevant. Ein Beispiel, das Sabbatgebot, die Sonntagsheiligung. Damals war es das Zeichen, das ist das Volk Israel, das hält den Sonntag, den Sabbat, den Feiertag ein. Als Zeichen, dass es das Volk Israel ist. Das hat also eine Heilsbedeutung gehabt. Für uns heute hat das Sabbatgebot keine Heilsbedeutung mehr. Es ist nicht mehr heilsrelevant, aber er ist lebensnotwendig. Der Mensch braucht einfach einen Tag Ruhe. Sogar Gott braucht Ruhe, nachdem er die Erde geschaffen hat. Und auch wenn deine Projekte etwas kleiner sind, tut ein Tag Ruhe doch Not. Und allerdings ist es so, dass der Sonntag für uns keine Heilsbedeutung mehr hat. Das heißt, ob du den Sonntag hältst oder nicht hältst, oder ob du sagst, mein Sabbat ist am Montag, wie es bei mir der Fall ist, das hat keine Heilsbedeutung an der Stelle. Du hast dort Freiheit zu wählen und kannst sagen, okay, in dieser Woche ist es der Tag, dann ist es der Tag. Je nachdem, in welchem Dienst du bist. Wenn du im Schichtdienst bist, musst du sowieso selber schieben, wie das ist. Manchmal stelle ich fest, dass es im christlichen Lager so eine Tendenz herrscht, das Judentum zu glorifizieren. Wir feiern die Feste der Juden. Ich mache das auch mal gern mit, einfach um mich hineinzuversetzen, wie war das zur Zeit des Alten Testamentes. Aber es gibt Leute, die machen das immer wieder und regelmäßig und pilgern ins Heilige Land regelmäßig und immer wieder. Interessanterweise habe ich mich vor kurzem mit einem messianischen Juden unterhalten, der gesagt hat, ich verstehe euch Christen nicht. Wir sind froh, dass wir da raus sind und ihr wollt wieder rein. Wir haben gemerkt, dass es überhaupt nichts bringt, die ganzen Gebote einzuhalten. Und ihr lest das selber im Neuen Testament, dass die Gebote einfach Schatten sind für das, was irgendwann mal kommen soll. Nämlich Jesus, der das alles aufgehoben hat. Und jetzt begebt ihr euch da rein und ihr wollt Laubhüttenfest feiern und wollt Schabbat feiern und wollt das feiern, das feiern. Das ist so eine richtige Israel-Nostalgie. Was wollt ihr damit? Er hat gesagt, ich brauche euch gar nicht in meinen Gottesdiensten. Die Berufung meiner Gemeinde ist dafür, der Juden zu erreichen. Und deshalb feiern wir den Schabbat, weil das ihre Sprache ist, weil Gott ihnen dort begegnet. Und für mich war dieses Denken interessant, weil er damit sagt, hey Leute, es ist was anderes gekommen. Und er hat das bekräftigt, in Jesus ist etwas anderes gekommen. Die Schatten, die alle mal da waren, und das war das Gesetz und die Gebote und die Vorschriften, waren Schatten. Aber in Jesus ist die Substanz gekommen. Jesus ist Mensch geworden. Das ist der Eigentliche gekommen. Also, wir sollen an Christus glauben und nicht an eine Religion. An den einen Christus glauben und nicht an eine Religion oder eine Religion nachäffen oder eine Religion leben durch Einhalten von Regeln oder Lebensvorschriften. Und das ist befreiend, weil ich nicht immer Angst haben muss, dass ich was falsch gemacht habe, sondern weil ich weiß, ich habe die Freiheit. Christus hat mir die Freiheit gegeben. Und mein Gegenüber, wem ich Rechenschaft schuldig bin, das ist nicht ein Gesetz. Mein Gegenüber ist eine Person. Mein Gegenüber ist Christus. Das gilt für dich genauso. Du bist nicht gegenüber einem Gesetz, sondern du bist gegenüber Christus. Er ist dein Gegenüber. Und dann der letzte Abschnitt des Textes, Vers 20 bis 23. Ihr seid mit Christus den Prinzipien der Welt weggestorben oder abgestorben. Ich liebe, dass Paulus er hat nicht Deutsch gesprochen, aber so eine derbe Sprache hat. Es geht um Leben und Tod. Und macht damit klar, hey, Leute, es ist wichtig, was ich hier sagen will. Offenbar gibt es damals Leute, die wollten fromm wirken. Die wollten fromm wirken durch das, was sie getan haben. Und wollten anderen zeigen, wie fromm sie sind, indem sie ganz lange gefastet haben und allen davon erzählt haben, indem sie sich an die Vorschriften gehalten haben und das noch eingehalten haben. Und sie wollen fromm wirken. Ist ja auch nicht verkehrt. Aber dummerweise sind das Schattendinge. Und du kannst hier in die Gemeinde kommen, kannst zum Gottesdienst kommen und es kann passieren, dass du dich mit den Schatten zufrieden gibst. Dass du dich mit den Auswirkungen zufrieden gibst. Dass du sagst, boah, die Gemeinschaft ist toll, ich finde es toll, zusammenzukommen, finde es toll, Lieder zu singen. Aber das sind alles nur Schatten. Das, was ihr seht in der Gemeinde, vieles davon sind Schatten. Das, worum es geht, ist Jesus. Jesus ist die Substanz, die hinter allem ist. Wenn wir vieles machen als Gemeinde, wenn wir Gott anbeten, wenn wir gastfreundlich sind, das, was uns am Herzen liegt, ist, dass du Jesus begegnest und dass du dich Jesus zuwendest, dass du ihm dein Herz öffnest. Das ist das, was uns am Herzen liegt. Genau deshalb heißt unsere Gemeindevision, dass aus ganz normalen Menschen leidenschaftliche Nachfolger Jesu werden. Das liegt uns als Gemeinde am Herzen. Dass jeder, der hier ist, Jesus leidenschaftlich nachfolgt. Der zweite Teil ist dann, furchtlos die Welt verändern, dass sich das im Leben zeigt, dass es im Leben deutlich wird. Welchen Schattenspieler hast du entdeckt, um das Ganze zusammenzufassen, auf den Punkt zu bringen und abzuschließen? Welche Schattenspieler hast du bei dir entdeckt vielleicht, wo du merkst, ja, ich habe mich mit Schatten zufrieden gegeben, nicht mit der Realität. Bin vielleicht auf die Schatten, die da auf der Leinwand waren, reingefallen. Das passiert, das ist normal, geht uns allen so. Ich falle immer auf solche Sachen rein, weil ich sie toll finde, faszinierend finde. Welche waren es bei dir? Und Paulus erinnert uns, ich habe das nochmal zusammengefasst, mit Christus lebendig und nicht durch Tradition, durch Christus befreit und nicht durch Werke und an Christus glauben, nicht an alle Religionen und Christus dienen und nicht einfach nur fromm wirken. Genieße es, dass du die Substanz hast, dass du dich nicht mit den Schatten zufrieden geben möchtest. Und gleichzeitig die Herausforderung, gib dich nicht mit den Schatten zufrieden, bleib nicht an der Oberfläche. Bleib nicht mal dem stehen, was einfach nur ein schöner Schein ist, sondern dringe vor zu dieser Substanz, zu Christus. Dort ist das Eigentliche, dort wird deine Seele satt. Dort werden die Sehnsüchte gestillt. An der Stelle kannst du dich fallen lassen. An der Stelle kannst du den Schuldschein sein lassen, dort wo er ist. An der Stelle kannst du Jesus nachfolgen. Und in der Nachfolge wirst du erleben, wie Gott zu dir ist, wie gut Gott zu dir ist. Wir wollen gemeinsam ein Lied singen zum Abschluss des Gottesdienstes.